Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins.
Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Sören Benn, der Bezirksbürgermeister von Pankow. Guten Tag, Herr Benn.
Guten Tag, Frau Richter.
Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir sind nämlich heute ins Rathaus Pankow an die Breite Straße nach Pankow gekommen und sitzen hier in einem schönen großen Raum.
Ja, sehr gern. Herzlich willkommen. Waren Sie denn schon mal in Pankow im Rathaus?
Ich war schon mal in Pankow im Rathaus. Ich wohne auch in Prenzlauer Berg, also ich kenne auch den Bezirk ganz gut. Herr Benn, wie geht's Ihnen?
Gut. Mir geht's gut. Tatsächlich. Noch bin ich nicht krank. Es wird ja gerade viel gekränkelt um mich herum, aber ich halte mich noch ganz gut.
Ich frage das natürlich nicht ohne Hintergrund, weil wir leben in sogenannten aufregenden Zeiten. Das Landesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Wahlen vom September 2021 wiederholt werden müssen. Auch die Wahlen der 12 Bezirksverordnetenversammlung, also auch in Pankow. Und in Pankow sind Sie Bezirksbürgermeister geworden, obwohl die Grünen stärkste Partei waren nach der letzten Wahl der Bezirksverordnetenversammlung. So, jetzt müssen Sie wieder um Ihr Amt kämpfen.
Ja, genau. Also jetzt haben wir die Wiederholungswahlen, dann werden sich die Zusammensetzung in der Bezirksverordnetenversammlung mehr oder weniger stark verändern. Und dann wird die BVV sich erneut Gedanken machen müssen, ob sie das Bezirksamt, so wie es jetzt zusammengesetzt ist, weiter haben will oder ob sie Veränderungen vornehmen wollen.
Gut, wie die Wahlen ausgehen, wissen wir nicht. Also es kann natürlich sein, dass die Grünen stärkste Partei werden, aber es kann natürlich auch was anderes passieren.
Na, die Grünen sind ja schon stärkste Partei.
Genau. Dass sie es wieder werden. Aber vielleicht gibt es ja auch ein anderes Ergebnis, ganz unabhängig davon. Müssten ja eigentlich der Bezirksbürgermeister und die Stadträte nicht neu gewählt werden, weil sie nach der Verfassung für die Legislaturperiode im Amt sind. Das haben wir alle gelernt, wir Journalisten auch. Wie gehen Sie denn daran? Sagen Sie, das ist mir egal, was bei der Wahl passiert. Ich bin Bezirksbürgermeister und bleibe das insgesamt 5 Jahre?
Nein, das ist ja in jeglicher Hinsicht keine Privatangelegenheit einer einzelnen Person. Die BVV hat mich zum Bezirksbürgermeister gewählt. Und wenn die BVV zu der Auffassung kommt, dass ich die Arbeit nicht mehr machen soll, dann wählt mich die BVV ab. Also das liegt hundertprozentig in den Händen der BVV und ist aus meiner Sicht keine private Einzelentscheidung.
Okay, ich frage nach. Das heißt, abhängig vom Wahlergebnis oder vielleicht auch unabhängig vom Wahlergebnis müssten die BVV erstmal den Bezirksbürgermeister und die Stadträte dann mit der sogenannten Zweidrittelmehrheit abwählen?
So ist das. Genau, also wenn die BVV eine andere Zusammensetzung haben will, dann gibt es nur den Weg der Abwahl und der dann Neuwahl mit jeweils anderen Personen.
Es gäbe nicht die Möglichkeit, dass Sie zurücktreten und sagen, so, es fand am 12. Februar eine neue Wahl statt mit dem wie auch immer Ergebnis. Ich trete zurück und mache den Weg dadurch frei, dass das Bezirksamt neu zusammengesetzt wird.
Die Möglichkeit gibt es natürlich immer, aber ich sage nochmal, es ist ja keine private Entscheidung, keine persönliche Entscheidung, keine Einzelentscheidung. Es gibt eine Zielgemeinschaft, die gesagt hat, der soll das machen. Und wenn es diese Zielgemeinschaft nicht mehr gibt oder eine andere Zielgemeinschaft, die sagt, der soll das nicht mehr machen. Ich habe mich ja nicht selbst zum Bezirksbürgermeister gewählt.
Es war ja auch sehr spannend in Pankow.
Genau. Und wenn die zu der Auffassung kommen, nee, wir wollen es jetzt anders haben, dann werden die das ins Werk setzen.
Ich ahne, dass es noch aufregend wird nach dem 12. Februar, was die Zusammensetzung der jeweiligen Bezirksverordnetenversammlung beziehungsweise der Bezirksämter dann angeht.
Davon dürfen wir alle ausgehen.
Zumal die Grünen ja für Pankow schon angekündigt haben, dass sie dann mit Frau Koch dann auch die Bezirksbürgermeisterin stellen wollen. Also
wird das halte ich aber auch für selbstverständlich, dass man als stärkste Partei anstrebt, die Bezirksbürgermeisterin zu stellen. Das würde mich jetzt eher wundern, wenn der Anspruch nicht erhoben würde.
Dann kann ja sein, dass Ihre Zeit ganz schnell wieder endet nach einem guten Jahr.
Das kann sowieso immer sein. Also es gibt ja, das habe ich vorhin nicht gesagt, ich finde ja Rücktritte sollten vorbehalten sein tatsächlichen politischen starken Fehlern, die man begeht. Sowas kann einem immer passieren, ja, in seinem Amt, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt was übersehen hat. Also das haben wir ja alle schon öfter erlebt. Der eine mit Flugmeilen, der andere mit irgendwelchen nicht versteuerten Zeug und so weiter und so fort. Das heißt, man ist als Politikerin, wenn man sowas macht, in so ein politisches Amt geht, ist man es immer auf Zeit. Es muss einem total klar sein. Es ist ein Hochrisikojob. Und man muss jederzeit damit rechnen, dass politische Ereignisse eintreten, Wahlereignisse eintreten, die dann eben dazu führen, dass man das, was man irgendwie in der Legislaturperiode lebensplanerisch für sich selbst sozusagen projiziert hat, dann abgebrochen wird durch politische Prozesse. Das ist einfach so.
Sie wollen aber schon gerne Bezirksbürgermeister bleiben.
Nein, na, selbstverständlich. Ich mache das sehr gern und ich mache es, glaube ich, auch nicht so schlecht.
Und Sie hatten ja auch eine andere Perspektive, indem Sie jetzt gedacht haben, Sie haben jetzt noch mal 5 Jahre mindestens Zeit. Müsste der Senator Andreas Geisel, der für die Wahlorganisation im September 2021 verantwortlich war, der also dementsprechend auch für die schlechte Organisation die Verantwortung trägt, müsste der oder hätte er Ihrer Meinung nach die politische Verantwortung übernehmen müssen und zurücktreten müssen?
Er hat sie ja wahrgenommen, wenn man ihm zuhört. Und hat daraus sozusagen abgeleitet, dass er weiterarbeiten muss.
Finden Sie das logisch, einleuchtend, verständlich, nachvollziehbar?
Es gibt sozusagen eine Möglichkeit, es gibt eine Möglichkeit, Verantwortung so wahrzunehmen, wie er es macht. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten.
Ja, also wir haben uns schon sehr gewundert, dass man sagt, ich habe die Verantwortung, aber ich bin so wichtig als Bausenator, deswegen bleibe ich im Amt und mache weiter und schiebe sogar noch die Verantwortung den Bezirken zu, nach dem Motto, ich konnte gar nicht mehr machen und zumal ich Abgeordneter bin und dann hätte ich gar nicht eingreifen können. Also es gab ja viele Erklärversuche.
Es ist tatsächlich auch ein bisschen ein Ausfluss dieses Phänomens, was wir in Berlin ja haben und worüber wir auch oft reden, dass es so viele Verantwortlichkeiten gibt und so viele Teilverantwortungen, dass du hinterher, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, kaum noch weißt, wo ist jetzt eigentlich die tatsächliche Verantwortung. Wenn Sachen gelingen, dann sind immer alle verantwortlich gewesen. Und wenn Sachen nicht gelingen, dann lässt sich die Verantwortung plötzlich nur noch schwer festmachen. Das haben wir ganz oft, das ist ja auch so. Und das ist ja auch ein Grund dafür, warum ich zum Beispiel in den letzten 5 Jahren sehr viel Zeit und Hirnschmalz investiert habe in diese Verwaltungsreformbemühungen, die es ja schon in der letzten Legislatur gegeben hat und die nach wie vor dringend notwendig sind.
Lassen Sie uns noch mal bei der Wahl bleiben. Vor allen Dingen in Pankow oder auch in Pankow gab es große Probleme. Also die Bundestagswahl wird ja auch in etlichen Wahlkreisen wiederholt. In fast komplett Pankow wird sie wiederholt werden müssen. Was ist denn da schiefgelaufen von der Seite des Bezirks aus?
Das ist aus meiner Perspektive und meiner Kenntnis auch relativ schwer zu sagen, weil ich für den Bereich Bürgeramt in der letzten Legislaturperiode auch gar nicht mit verantwortlich war. Ich weiß, dass ich regelmäßig nachgefragt habe, hat der Probleme, braucht er Unterstützung und so weiter und so fort. Und dass diese Situation eintritt, die eingetreten ist, hat offensichtlich auch unser Wahlamt so nicht abgesehen. Was ich weiß, ist, dass die Kolleginnen mehr Wahlzettel beantragt hatten bei der Landeswahlleitung, als ihnen zugestanden wurden. Also sie wollten mehr Vorsorge treffen. Das hätte aber solche Geschichten wie, dass die Kartons teilweise falsch gepackt waren von der Druckerei, als sie kamen, ja sozusagen auch nichts daran geändert. Insgesamt ist es, glaube ich, so, weil ich habe dann nach der Wahl mal gefragt, habt ihr denn mal eine Probeabstimmung gemacht? Und da meinte ich jetzt nicht nur unser Wahlamt, sondern insgesamt in der Wahlorganisation, weil wir haben so viele Abstimmungen, wie wir noch nie hatten in Berlin. Gab es noch nie.
Bezirksverordnetenwahl,
genau. Abgeordnetenhauswahl mit 2 Stimmen, Bundestagswahl mit 2 Stimmen und dann noch der Volksentscheid.
Und beim Volksentscheid mussten der eine oder andere ja vielleicht auch noch mal lesen.
Genau.
Und nicht nur einfach ein Kreuz machen.
Lange Rede, kurzer Sinn. Solche Probewahlgänge sind nach meiner Kenntnis nie durchgeführt worden. Und dazu kam dann ja noch die Hygienevorschriften für die Wahllokale. Das heißt, es konnten nur weniger Wahlurnen und Wahlkabinen in die Wahllokale gestellt werden als üblicherweise. Das heißt, es waren sehr besondere Wahlen und es ist nach meinem Eindruck aber sozusagen bei denen, die das vorzubereiten hatten, auf breiter Front, dafür hat man dann doch sehr nach Business as usual diese Wahlen vorbereitet. Und das Bewusstsein dafür, dass man hier eine sehr, sehr besondere Situation hat, die war nach meiner Wahrnehmung so nicht ausgeprägt genug. Weil bisher hat Wahlen immer organisiert, Wahlfehler passieren immer, es hat ja immer irgendwie geklappt. Und dass man jetzt aber eine sehr besondere Situation hat, das ist aus meiner Sicht, jetzt war ich nicht Teil dieser Kommission, die es aufgearbeitet hat, aber aus meiner Sicht einer sozusagen der Knackpunkte, der am Ende dazu geführt hat, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, dass man diese Situation nicht ausreichend reflektiert, antizipiert und tatsächlich auch mit Sicherungen sozusagen versehen hat.
Das hat ja auch das Landesverfassungsgericht festgestellt, beziehungsweise ist ja einer der Gründe, warum dieses Urteil so gefallen ist, dass Sie gesagt haben, schon in der Wahlvorbereitung wurden die Fehler gemacht, dass viel zu wenig Zeit pro Wahlberechtigten eingeplant war für die Abgabe der Stimmen. Und für Pankow haben Sie ja sogar ausgerechnet, dass nur 40% der Wahlberechtigten in Pankow überhaupt in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr ihre Stimme hätten abgeben können. Insofern werden wir also nochmal wählen. Was machen Sie, was macht das Bezirksamt Pankow jetzt bei der Vorbereitung dieser Wahl am 12. Februar anders?
Zum einen wird in der Wahlorganisation und Wahllogistik einiges stark verändert. Es werden viel stärker auch die Wahlunterlagen vorher geprüft, durchgesehen, ob die vollständig sind, ob die da sozusagen hingehören, wo sie hin sollen. Es werden mehrere Sicherungslinien eingezogen, also es kontrolliert nicht nur einer, sondern gibt es auch nochmal eine zweite Rückfalllinie, also mehr Augenprinzip wird gewahrt. Also die Kisten, das Equipment sozusagen für die Wahllokale wird erst diesmal sehr spät zusammengestellt. Bei der letzten Wahl war es wohl so, dass immer mehr Menschen die Briefwahl machen wollten. Dann hat man sozusagen in die Kisten reingegriffen und da was rausgeholt. Dann nochmal diesmal, also beim letzten Mal hatten sie, glaube ich, nur 110 oder 115% an Wahlunterlagen. Diesmal gibt es 140% insgesamt an Wahlunterlagen.
Also ein größerer Puffer.
3% behält sich das Landeswahlamt ein. Dann haben wir hier noch 137 und dann wird davon, glaube ich, 20% behalten sie hier ein. Und so knapp 90-100% liefern sie tatsächlich aus und stellen eben aber sicher, dass das, was für die Briefwahl notwendig ist an Wahlunterlagen, nicht sozusagen mehr oder weniger händisch dann immer mal hier und mal da abgezogen wird, sondern auch ein eigenes Kontingent, was tatsächlich auch groß genug ist. Das sind so Fragen, dann werden wesentlich mehr Wahlkabinen aufgestellt. Da ist das Wahlamt jetzt schon seit Monaten, die sind jetzt teilweise persönlich unterwegs, also ganz viele gehen unterwegs und gucken nach möglichen Lokationen,
wo man mehr Wahlkabinen
reinkriegt, weil es ist eben, war auch mein Irrtum, dass ich dachte, warum stellt er nicht einfach mehr Wahlkabinen in die Schulen? Das ist aber alles gar nicht so einfach, weil die Schulräume sind auch teilweise nicht groß genug. Man kann auch nicht jede Mensa und jede Aula nutzen. Wir sind jetzt auch dabei, mit dem Schul- und Sportamt zu schauen, welche Sporthallen kann man möglicherweise auch noch nutzen, was auch nicht ganz einfach ist, weil ja die ganzen Vereine ihre Punktspiele auch immer für eine Saison planen und an einem Sonntag gibt es üblicherweise auch Punktspiele. Von dem her kann man da auch nicht auf jede Turnhalle zurückgreifen und dann gibt es wohl vor allen Dingen in einigen Wahlkreisen jetzt in Prenzlauer Berg, in Wahlbezirken meine ich, in Prenzlauer Berg tatsächlich auch noch Schwierigkeiten, solche geeigneten Räume dann auch zu finden, wo man bis zu 6 Wahlkabinen auch unterbringen kann. Aber da sind die dran, da arbeiten die dran. Wir stellen 50 bis 60 Wahlamtsmitarbeiterinnen auch noch mal temporär ein. 11 sind jetzt schon sozusagen im Einstellungsverfahren. Was die Wahlhelfenden angeht, hat natürlich die Erhöhung dieses sogenannten Erfrischungsgeldes auf 240 Euro eine sehr starke Rekrutierungswirkung entfaltet.
Also wenn ich das richtig verfolgt habe, ist Pankow schon ganz gut, was die Wahlhelfer angeht.
Genau, es gibt über 6.000 Bewerbungen oder Anmeldungen, Fingerheben. Ich würde es gerne machen. 4.500 bis 5.000 brauchen wir etwa, so dass da jetzt schon ein bisschen ausgebremst wurde in der Öffentlichkeitsarbeit und gesagt wurde, Wahlhelfende jetzt bitte nur noch fürs Briefwahlzentrum.
Genau.
So, also das sieht ganz gut aus.
Ist ja auch attraktiv. Also 240 Euro für einen Tag
ist durchaus attraktiv. Und auch für die Mitarbeiterinnen des Landes Berlins gibt es jetzt nochmal eine bessere Freizeitausgleichsregelung, als es sie bisher gab. Bisher gab es ja nur einen Tag sozusagen frei, wo viele Mitarbeiterinnen gesagt haben, na jetzt, wenn ich die Überstunden zusammenzähle, dann habe ich auch schon den Tag. Also was soll da jetzt sozusagen der Anreiz sein? Darum wird da jetzt auch nochmal nachgearbeitet. Und dann
gibt es zwei freie Tage.
Das weiß ich nicht, wie das am Ende aussieht. Ist leider noch nicht entschieden. Und dann hat das Wahlamt jetzt eher das Thema, wie sagt man Leuten ab? Also wenn man viel mehr Wahlhelfende sich melden. Ne?
Eine Luxussituation in Berlin
und
ist auch mal ganz schön.
Und dann kommt noch dazu, dass diese Wahlhelfenden, also die sehr viel mehr Wahlhelfenden, die wir haben, die ja auch müssen ja auch alle geschult werden. Ne? Auch dafür haben wir nicht ausreichend große eigene Lokationen, die wir da bespielen können. In unserem BVV-Saal kriegen wir maximal 200, 250 Leute rein. Da kann man sich ja vorstellen, wie oft man diese Schulung dann wiederholen muss. Also sind wir jetzt
wenig Zeit. Jetzt kommt Weihnachten, Silvester, genau. Und dann ist ja gleich schon der 12. Februar, ist ja auch wenig Zeit. Genau. Sie wollen ja Bezirksbürgermeister bleiben. Machen Sie dann Wahlkampf im Neujahr, in den Wintermonaten?
Na, ich muss mit Sicherheit, will das ja auch und mache das ja auch gerne an den ein oder anderen Infostand mit hin. Das muss man von mir erwarten und kann man von mir erwarten, aber auf der anderen Seite kann ich meine Arbeit auch nicht liegen lassen. Also die wird ja jetzt ja auch nicht, die Arbeit hört ja nicht auf, Verwaltung arbeitet weiter, Entscheidungen müssen getroffen werden. Steuerungsrunden, Ausschusssitzungen, alles Mögliche. Es geht ja alles weiter. Und insofern werde ich sicherlich mich bemühen, im Wahlkampf auch zu unterstützen. Aber also ich kann jetzt nicht nur noch Wahlkampf machen. Das geht nicht.
Durch diese Wahlpannen und jetzt die Wahlwiederholung ist das Thema Verwaltungsreform für alle Parteien jetzt in den Vordergrund gerückt. Sie lächeln, ich muss auch immer lächeln, weil das Thema uns ja schon seit, ich sage jetzt, Jahrzehnten in Berlin beschäftigt und es auch immer mal wieder Vorschläge, Ideen und so weiter gab. Aber nichtsdestotrotz ist es ja gut, wenn jetzt wieder darüber so intensiv diskutiert wird. Und ein Punkt dabei ist immer zu sagen, der Senat und die Bezirke müssen ihre Zuständigkeiten klarer, ordentlicher aufteilen. Es ist viel von Zentralisierung, wie ich finde, die Rede. Der Senat muss die großen Aufgaben machen und die Bezirke dann irgendwas anderes. Wie sehen Sie das?
Also es gibt ja ein allgemeines Zuständigkeitsgesetz, da sind eigentlich alle Zuständigkeiten drin geregelt. Da bleibt es auch nichts offen und unklar. Das Thema ist eher, dass wir zu viele Doppelzuständigkeiten haben, also nach dem Motto, ne, also bei Investitionsvorhaben beispielsweise über 5,5 Millionen müssen wir unsere Planungsunterlagen immer noch mal bei den Senatsverwaltungen einreichen. Ja, diese 5-Millionen-Grenze ist relativ willkürlich, das ist aus meiner Sicht auch eine veraltete Grenze, weil wir inzwischen in ganz anderen Preiskategorien unterwegs sind. Dadurch haben wir durch diese Zweistufigkeit der Genehmigungspraxis haben wir teilweise verlangsamte Verläufe von einem Jahr, die da zustande kommen. Das sind so Sachen, wo ich glaube, das muss dringend nachjustiert werden. Und das Thema, was wir vorhin schon mal kurz hatten, ja, wenn du zu viele Zuständigkeitsbeteiligungen hast, dass am Ende niemand mehr sozusagen zuständig ist, jeder hat immer nur eine Teilzuständigkeit, da wächst auch kein Projektdenken draus, wenn jeder immer nur sozusagen 1/12 des Kuchens sozusagen zuständig ist und immer nur Kuchenstücke behandelt, aber nie sozusagen die ganze Torte. Da muss dringend was dran geändert werden. Ich finde nur, dass, und wir hatten ja uns in der letzten Legislaturperiode in der Kommission mit Frank Nägele auch eigentlich 28 Projekte verständigt. Mir wäre es lieb gewesen, wir hätten jetzt mal kontinuierlich daran gearbeitet, die auch sozusagen umzusetzen und da weiterzumachen, weil das ist natürlich so eine komplexe und riesige Verwaltung wie die von Berlin, da gibt es keinen Geniestreich. Und da gibt es auch nicht die einzelne kleine Gruppe, die diesen Geniestreich entwickelt. Und wenn man jetzt diese Diskussion, ich habe ehrlicherweise, wir haben das Papier ja gar nicht, diese Senatsvorlage. Also wir haben die nicht bekommen. Wir sind auch nicht eingeladen worden, sie mit zu beraten. Vielleicht.
Ich glaube, ist auch erst ein erster Wurf.
wäre trotzdem sinnvoll gewesen, aber ist jetzt egal. Es ist, wie es ist. Der Senat kann ja machen, was er will. Der Punkt ist nur die Idee zum Beispiel mit den politischen Bezirksämtern. Ne? Das sind immer so herausgegriffene einzelne Ideen. Meine Partei hat schon vor 20 Jahren mit diesen politischen Bezirksämtern
ich glaube,
was
gleich
gewollt,
nach dem Fall der Mauer kurz, also vor 30 Jahren.
Was gewollt. Und der Haken ist ja so ein bisschen, man kann sowas alles machen, aber das hat Weiterungen. Weil es macht ja keinen Sinn, ein politisches Bezirksamt einzurichten, wenn es keine Haushaltssouveränität gibt. Ja, also wenn man das eine, wenn man A sagt, dann muss man auch gucken, welche Folgen hat das. Weil stellen Sie sich mal vor, wir haben einen schwarz-gelben Senat und wir haben eine rot-rot-grüne oder rot-grüne Bezirksregierung. Und wir wissen ja, wie der Senat durch Haushaltspolitik, durch die Kosten-Leistungs-Rechnung sozusagen auch herrscht und teilt. Und so weiter und so fort.
Sie sprechen da einen ganz entscheidenden Punkt an, weil wenn man die Bezirke, und ich sage immer gerne, das sind ja im Grunde 12 Großstädte, Pankow mit über 400.000 Einwohnern sogar, der größte, wenn man die politisieren will, indem man ein politisches Bezirksamt macht, also Koalitionsbildung, die dann aus ihrer Reihe und mit der Mehrheit den Bezirksbürgermeister will, dann sprechen Sie es völlig richtig an. Da muss man ihnen aber auch andere Rechte geben, weil sonst ist halt, werden die Konflikte mit der jeweiligen mit den jeweiligen Senatsverwaltungen noch größer.
Sonst werden die Konflikte noch politischer und noch weniger sachbezogen. So von dem her ist es so ein bisschen tatsächlich eine Frage, wie man sich einer grundlegenden Verwaltungsreform annähert, ob man das sozusagen in vielen, vielen kleinen Schritten macht, oder ob man sagt, wir legen jetzt mal beiseite, wie Berlin verfassungsrechtlich gewachsen ist über die, ja, inzwischen kann man ja sagen, über ein Jahrhundert seit der Bildung von Groß-Berlin. Da kommen ja auch die Geburtsfehler her. Auch das hatte ja keine sachlichen Gründe, die Machtverteilung, die man da gewählt hat, sondern um die großen Städte Charlottenburg und so weiter mit ins Boot zu holen. Das war ja ein Lockmittel. Und diese Fehlkonstruktion sozusagen, die trägt sich ja bis heute durch. Und mal anders heranzugehen und zu sagen, okay, wir gucken uns mal vergleichbare Städte in der Größe an, gucken uns mal funktionierende Modelle an und entwickeln mal ein Verwaltungsreformmodell, was gar nicht mehr sich orientiert an dem, was wir hier haben, sondern sich orientiert an dem, was bestmöglich im Sinne von Effizienz, von demokratischer Mitgestaltung, also von der Ausbalancierung all der Aspekte, die in so einem Großraum, in so einer multizentralen Stadt, wie Berlin sie ja auch ist, wie da eine bestmögliche Verwaltungsstruktur aussehen kann. Die Debatte, die wir jetzt gerade wieder haben, ist aus meiner Sicht eine, die natürlich was zu tun hat mit den verkackten Wahlen, aber sowas kann nicht in einen Podcast, also misslungenen Wahlen, misslungenen Wahl durch.
Sie den Satz bitte noch einmal in Gänze
also, dass
machen,
wir jetzt
damit
diese
wir
Diskussion,
das
dass wir jetzt diese Diskussion erneut haben, hat natürlich was damit zu tun, wie die Wahlen letztes Jahr verlaufen sind. Mit den vielen Fehlern, die dort stattgefunden haben und den Wiederholungswahlen, die wir jetzt haben. Und es hat in Berlin noch nie so wahnsinnig weit geführt, wenn man ohne die Betroffenen und Beteiligten solche Debatten führt. Und ein Großteil der Verwaltung in Berlin obliegt eben den Bezirken. Meine Vermutung ist ja, es hat ja so ein bisschen was wie, willst du einen Sumpf trockenlegen, darfst du nicht mit den Fröschen reden, ne? Also der Entwurf, den wir jetzt haben, hat ja so ein bisschen was davon. Wir reden gar nicht mit den Fröschen, wir machen jetzt mal. Ich weiß nur aus den vielen anderen Diskussionen in den vergangenen Jahren, wenn du es so anfängst, wenn du es so aufziehst, ja, dann werden die Frösche das Saugrohr zerfressen. Das heißt, diesen Sumpf umzugestalten oder aus diesem Sumpf ein gesundes Gewässer zu machen, es geht nicht ohne, um in dieser Metapher zu bleiben, ohne die Bewohner des Teiches. Das ist zumindest meine Erfahrung, weil dann natürlich ne, die ganzen Wahlkreisabgeordneten im Abgeordnetenhaus werden dann wieder von ihren Bezirkskreisverbänden in die Pflicht genommen und so weiter und so fort. Wir kennen das ganze Spiel schon und insofern ist, glaube ich, jeder, der wirklich eine Verwaltungsreform in Berlin will, gut beraten, nicht so viel darüber öffentlich zu reden, sondern sich tatsächlich bestimmte Reformprojekte, die besonders dringlich sind, auf einer Verwaltungsebene tatsächlich auch gut vorzubereiten.
Ja. Und dann mit einer gemeinsam getragenen Lösung tatsächlich auch politisch nach draußen zu gehen.
Also ich habe wenig, aber ein bisschen Hoffnung, dass das Thema über den Wahltag hinaus ein Thema bleibt und dass die dann regierenden Parteien mit den Bezirken, ganz wichtig, sagen Sie ja auch, über die Legislaturperiode hinaus bereit sind, das Projekt anzugehen, weil das wird nämlich länger als 1-2 Jahre dauern, bis man die Aufgabenbeschreibung gemacht hat, die Zuständigkeiten geklärt hat und dass man es vielleicht unabhängig von Parteiperspektiven, wann regiere ich wie oder regiere ich dann noch, aber dass man den langen Atem hat und das angeht und nicht mit dem Wahltag auch dieses Thema wieder vergisst. Mit Blick auf die Uhr würde ich aber trotzdem gerne nochmal ansprechen, die Probleme oder die Themen im Bezirk. Was sind denn für Sie jetzt gerade die großen Themen, die für Pankow zukunftsweisend wichtig sind?
Also wir haben...
Vielleicht wollen Sie sagen, wie viel Zeit haben wir, ja?
Ein ganz großes Thema ist natürlich die Schulplatzversorgung in Pankow. Ich glaube, sie ist nirgendwo dramatischer als bei uns. Sie ist auch in einigen noch, auch Lichtenberg hat sozusagen Wachstumsschmerzen, aber ich glaube, wir haben die stärksten Wachstumsschmerzen, was das angeht. Dadurch, dass der Senat jetzt mit der Machete über die Investitionsprogramme gegangen ist und ganz viele Schulbauprojekte, die in Vorbereitung waren, jetzt erstmal abrasiert hat, laufen wir dort in der zweiten Hälfte der 20er Jahre in ein enormes Schulplatzdefizit hinein.
Sie können jetzt nicht so viele Schulen bauen, wie Sie eigentlich müssen. Oder
genau, wir dürfen nicht so viele Schulen bauen beziehungsweise sanieren, wie wir eigentlich bräuchten, um die Schulplatzversorgung sicherzustellen. Der Senat hat jetzt gesagt, wir konzentrieren uns auf den Neubau, also auf die Schaffung neuer Schulplätze. Das ist eine Milchmädchenrechnung, weil wir haben etliche Gebäude, Schule, Stichwort Schule am Europasportpark, die so marode sind, dass sie, wenn wir sie nicht auch anfassen im Wege der Sanierung, wir mit der einen Schule, die wir vielleicht neu bauen, uns dann sozusagen eine andere Schule wegbricht und wir haben keinen Schulplatz mehr. Das heißt, wir kommen aus dem Dilemma, dass wir sowohl sanieren als auch neu bauen müssen, überhaupt nicht heraus. Das ist jetzt mit dem gerade geltenden Investitionsprogramm nicht mehr abgesichert. Und das wird Berlin insgesamt, weil ich sage immer, es geht nicht um Pankower Kinder oder Lichtenberger Kinder, es geht um Berliner Kinder. Und wir haben eine Pflicht, unsere Berliner Kindern halbwegs wohnortnahen Schulplatz zur Verfügung zu stellen.
Jetzt schon das Problem, dass einige Schüler aus Pankow weite Wege fahren müssen,
genau,
um in die Schule
genau, es
gehen
gibt Schülerinnen
können.
Und Schüler, die fahren bis nach Steglitz-Zehlendorf. Meine These ist, wir haben ja im Grundschulbereich haben wir das Prinzip des Einzugsgebietes. Dadurch gibt es eine rechtliche Verpflichtung, in einem bestimmten territorialen Raum Schulplätze tatsächlich auch nachzuweisen, zu entwickeln, auch Bauherren im Kontext von Bebauungsplänen sozusagen mit in die Pflicht zu nehmen, Kosten zu tragen. Das gibt es im Oberschulbereich nicht. Im Oberschulbereich ist ganz Berlin ein Einzugsgebiet. Und wir werden das Problem der regionalen Schulplatzversorgung im Oberschulbereich niemals in den Griff kriegen, wenn wir uns nicht auch entschließen, natürlich viel größere, aber auch so eine Art von Einzugsgebiete auch für den Oberschulbereich einzurichten, weil wir nur so eine strukturierte und strategisch langfristige Schulplatzversorgung sicherstellen können. Weil solange noch irgendwo ein Oberschulplatz irgendwo in Berlin frei ist, gibt es sozusagen keinen rechtlichen Hebel zu sagen, wir brauchen jetzt hier aber eine Oberschule. Also das ist ein Problem, Schulplatzversorgung, Ihrer Frage zu bleiben.
Mit dem wachsenden Bezirk Pankow ist aber auch das Thema Mobilität eins.
Genau, wäre jetzt das zweite gewesen. Auch das ist ein Thema. Ne? Pankow ist ja seit der Bezirksfusion ungefähr um 100.000 Einwohner gewachsen. Wir haben aber nur 2 Kilometer Straße und 2 Kilometer Straßenbahn dazu bekommen. Das heißt, es ist sozusagen in der Zeit, als es ja hieß, sparen, bis es quietscht, ne? Also nach dem Bankenskandal im Grunde, ist ja eine Entwicklung abgebrochen.
Ab dem Jahr 2001.
Der Wohnungsbau ist aber neu weitergegangen, genau ab 2001. Also der private Wohnungsbau, der öffentliche Wohnungsbau und so weiter und so fort. Gerade im nördlichen, im Nordosten von Berlin ist wahnsinnig viel über Lückenschluss entstanden. Also Paragraph 34 ohne Bebauungspläne, aber auch mit Bebauungsplänen, Neukaro und so weiter. Und die entsprechende Verkehrsinfrastruktur ist aber nicht hinterherentwickelt worden. Vor allen Dingen nicht der ÖPNV ist nicht hinterherentwickelt worden.
Das wird jetzt immer mehr bei all den großen Bauprojekten, die wir hier an Potenzialen auch noch realisieren wollen, immer mehr zum Zwangspunkt der Entwicklungen. Ne? Den Blankenburger Süden beispielsweise werden wir nicht entwickeln können, wenn dort keine Straßenbahnlinie liegt und fährt. Auch die ÖPNV-Anbindung von Buch, wo wir am Sandhaus in Buch 4 an anderen Stellen auch noch mehrere tausend Wohnungen bauen wollen, ist ohne eine verbesserte verkehrliche Erschließung nicht möglich. Auch Karo Süd am Karower Kreuz sind auch noch mehrere tausend Wohnungen in Planung, wo eigentlich auch noch ein neuer S-Bahnhof eröffnet werden soll, wo man auch immer mal wieder unterschiedliche Angaben hört, aber in der Regel gesagt wird, vor 2035 ist dort gar nichts. Das heißt, da haben wir ungelöste Knoten, die wir aber auch alleine gar nicht auflösen können, weil wir ja gar keine Verkehrsbehörde sind, keine Planungsbehörde im Verkehr. Das kann nur die Senatsverwaltung für Umweltverkehr und so weiter ins Werk setzen. Die haben natürlich aber auch noch andere Baustellen als jetzt nur Pankow. Dazu kommt, dass wir in Pankow glücklicherweise, wie ich finde, auch eine sehr mobilitätswendeaffine Bevölkerung haben. Das heißt, viele Menschen fahren hier Rad, immer mehr. Ich bin einer von ihnen. Und wir alle erleben täglich, dass die Radinfrastruktur eigentlich nicht dazu einlädt, Rad zu fahren, sondern eigentlich davon abrät, Rad zu fahren. Ja, wenn Sie Schönhauser hoch und runter fahren, kennen Sie vielleicht.
Ja, aber auch,
die
auch hier in Pankow.
Die da schon
aber auch in,
nein,
auch in Pankow. Also die schmalen Straßen ist es für Radfahrer nicht sicher, dort zu fahren.
Genau. Da gibt's im Kontext der Straßenverkehrsordnung eine ganze Menge an Hausaufgaben, die Bundesregierung eigentlich leisten muss, weil da werden ganz wichtige Regeln grundgelegt in Bezug auf das, wie wir in den fließenden und ruhenden Verkehr eingreifen dürfen oder nicht eingreifen dürfen. Dort werden auch viele Regeln, teilweise aber auch auf Landesebene festgelegt, dass beispielsweise eine Straße, in der 30 angeordnet ist, in der Regel keine Radverkehrsanlagen hergestellt werden, weil das sozusagen als radverkehrstauglich gilt. Wir wissen aber alle, auf jeder Kopfsteinpflasterstraße, die wir kennen, ob es die Bötzowstraße ist oder was auch immer, dort kannst du als Radfahrer nicht vernünftig auf der Straße fahren. Es gibt aber keine Finanzierung dafür von der Senatsseite für solche Straßen, die Tempo 30 haben und Kopfsteinpflaster, dort eine grundhafte Erneuerung zu machen im Sinne von einer asphaltierten Straße. Außerdem haben wir jetzt noch neue Regelungen, was die Regenwasserversickerung angeht. Das heißt, wir dürfen neue Flächen eigentlich gar nicht mehr versiegeln. Kopfsteinpflaster ist versickerungsfreundlicher als Asphalt. Das heißt, der ganz große Plan, ne, die Verkehrswende in Berlin ins Werk zu setzen, hat eine ganze Reihe von Hürden und retardierenden Regelungen, die eigentlich auch auf der Senatsebene aus meiner Sicht nochmal, da ist viel Engagement, das will ich überhaupt nicht abstreiten, das ist so, aber es gibt eben noch zu viel Regelwerk, das einer forcierten Umsetzung der Verkehrswende tatsächlich doch im Wege steht.
Herr Binn, das war fast das Schlusswort. Ich komme auch noch mal wieder, weil wir doch noch ein paar Sachen über Pankow zu besprechen haben. Aber für den heutigen Podcast machen wir hier Schluss und kommen zu dem beliebten Spiel am Ende dieses Podcasts. Ich gebe Ihnen 10 Sätze zu Berlin und zu Ihnen vor. Diese bitte spontan vervollständigen. Auf los geht's los. An den Berlinern mag ich.
Ihre Direktheit.
An den Pankowern mag ich.
Ihre Weltoffenheit.
Mein Lieblingsort in Berlin ist
die Museumsinsel.
Ich bin gerne Bezirksbürgermeister in Pankow, weil
mir der Bezirk ans Herz gewachsen ist und ich ihn sozusagen in mir trage. Das ist ein Teil von mir.
Die Wahlpannen 2021 sind für Pankow
schlecht gelaufen.
Mein Vorbild ist
Willy Brandt.
An den Linken schätze ich
Ihren Willen, die Welt zu verändern.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten
im Garten.
Kennenlernen würde ich gerne einmal
George Clooney.
Und der letzte Satz: Der Klimawandel lehrt uns,
dass wir die Welt nicht im Griff haben, dass wir sie nicht kontrollieren, sondern Teil von ihr sind.
Vielen Dank, Herr Ben. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht Sören Ben, der Bezirksbürgermeister von Pankow. Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.
Ein Podcast von Funke.